Ist Gott für Sie weiblich oder hat Gott ein Geschlecht?
Das ist natürlich die zentrale Frage gleich als erstes. Nein, Gott hat kein Geschlecht. Für mich ist Gott ja eine Kraftquelle, eine Größe, eine Wirklichkeit, die über allem Geschlecht entsteht. Für mich ist es aber auch wichtig, Gott ansprechen zu können. Und die Namen, die Vorstellungen, die Bilder, die ich mir wähle, die können männlich sein, weiblich sein. Ich kann auch sagen, Gott, du Ewige, für mich ist das eine sehr schöne Anrede. Oder ich kann auch sagen, Gott ist Vater, das ist für manche Menschen ein ganz wichtiger Begriff. Oder auch biblische Bilder, Gott ist eine Burg, ist ein Ort, ein Zufluchtsort. Wir müssen ja, wenn wir mit Gott sprechen wollen, für uns ein Bild haben. Und immer zu wissen, die Bilder sind begrenzt, es sind Bilder, es sind Vorstellungen und gleichzeitig ist Gott für mich etwas wie eine viel tiefere Wirklichkeit, ein Boden, auf dem ich stehe, ein Ort, an den ich mich flüchten kann. In der Bibel in gerechter Sprache, die ich mit herausgegeben habe, haben wir ganz verschiedene Worte, Anreden für Gott gefunden. Die Lebendige, der Ewige, du ist etwas ganz Wichtiges aus der jüdischen Tradition, Gott als du anzusprechen. Aber eben auch so etwas aus der jüdischen Tradition, Hamakom. Gott ist der Ort. Oder auch in der orthodoxen jüdischen Tradition heißt Gott Hashem, der Name. Das sind alles Versuche, mit Gott zu sprechen und die transzendieren Geschlecht. Das ist uns ganz wichtig, aber eben auch die weiblichen Anreden zu wählen.
Feministische Theologie und feministische Gottesdienste, wie verbreitet ist das denn oder auch ja, wie anerkannt ist die feministische Theologie oder der Feminismus generell in der traditionellen Religionsgemeinschaft?
Ich spreche für die evangelische Kirche. Ich bin Pfarrerin, aber eben auch Professorin. Und in meiner Beschreibung meiner Professur heißt es Neues Testament. Das ist mein Hauptfach und theologische Geschlechterforschung. Also ich bin Professorin für feministische Theologie. Und daran sehen Sie, in der evangelischen Kirche hat es einen großen Stellenwert. Und manchmal bin ich schon erschreckt, plötzlich im Mainstream angekommen zu sein. Ich selbst habe in den 80er Jahren angefangen, feministische Theologie zu studieren. Und da war das immer so in autonomen Kreisen von Studentinnen organisiert, Lehraufträge und etwas, was sozusagen richtig kritisch war und Aufsehen erregt hat. Es gab riesen Auseinandersetzungen. Und mittlerweile sind viele Gedanken, vor allem der theologischen Geschlechterforschung, also eben auch nicht nur nach dem Verhältnis von Männern und Frauen zu fragen, sondern nach dem Verhältnis aller Geschlechter. Deswegen nehme ich lieber den Begriff theologische Geschlechterforschung. Gender ist umstritten. Aber genau diese Fragen der feministischen Theologie sind in kirchlichen Traditionen sehr, sehr wichtig und ja, wie gesagt, in vielen theologischen Inhalten auch als Querschnittsdimension angekommen. In der Sprache, in der Frage nach Leitungspositionen, aber eben auch Frauen in der Bibel oder kritische Männlichkeitsforschung, zu der habe ich jetzt gerade viel gearbeitet. Also das ist dran. Es hat sich noch nicht überall durchgesetzt. Das ist ein Prozess, der sicher noch Jahrzehnte dauert. Aber man kann sagen, feministische Theologie ist mittlerweile ja angekommen in der kirchlichen Wirklichkeit.
Wie kamen Sie dazu, Feminismus und Religion zusammenzudenken? Was hat Sie dazu veranlasst?
Vielleicht ist das spannend. Ich unterrichte das jetzt manchmal auch, die Geschichte der feministischen Theologie. Wie hat sie angefangen? Und das kann man sagen, das ist immer eine Verbindung auch von gesellschaftlicher Frauenbewegung und theologischer, kirchlicher. Mit der 68er Studierendenrevolution kamen eben auch die Fragen an die Kirche. Und da stellte sich raus, Frauen und Männer sind überhaupt nicht gleichberechtigt. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, erst 1978 gab es die volle Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Pfarramt. Bis dahin war es so, wenn eine Frau Theologie studiert hat, musste sie, so ähnlich wie bei den Lehrerinnen, ihren Beruf aufgeben, wenn sie geheiratet hat. Also das ging bis in die 70er Jahre und dann gab es die ersten Pfarrerinnen mit den gleichen Rechten. Und dann haben die Frauen festgestellt, überall in den Liedern, in den Gebeten, in den kirchlichen Ordnungen, ja, kommen Frauen eigentlich nur als Brüder vor. Und die Theologie ist männerdominiert. Und also auch gerade aus den USA kamen dann schon die ersten Impulse, feministische Theologie zu entwickeln, in Gebeten, in Liedern, die biblischen Frauengestalten wurden entdeckt. Und wenn ich jetzt zurückgucke, können wir auf 40, 50 Jahre feministische Theologie schauen. Sie hat im Grunde genommen die Kirche verändert. Mich hat von Anfang an ja, die Bibel interessiert. Und das war aufregend, schon in den 80er, 90er Jahren, ja, die großen Frauengestalten zu entdecken, zu sehen, es gibt Jüngerinnen, es gibt Apostelinnen. Ja, Sprache ist ganz wichtig, auch die in den Übersetzungen sichtbar zu machen. Und besonders wichtig für mich waren ja die Lehrerinnen, die ich hatte. Luise Schottroff, Dorothee Sölle. Ich habe unglaublich viel gelernt von den Frauen, die das zum ersten Mal erkämpft haben. Und das war so eine Bewegung. Es haben ganz viele junge Frauen mit mir angefangen, Theologie zu studieren und haben gesagt, wir wollen diese Kirche verändern. Die ist unser Zuhause und wir wollen nicht, dass die so männerdominiert bleibt.
Sie haben gerade schon die Frauen aus der Bibel angesprochen. Da fällt mir die Schöpfungsgeschichte oder die Geschichte von Adam und Eva ein, wo Eva ja tatsächlich eine auch sehr bekannte Rolle hat, nämlich die Rolle der Sünderin, die den Apfel der Sünde gegessen hat. Und der Grund, weswegen Adam und Eva dann auch aus dem Paradies verbannt wurden, das ist so ein Beispiel, in der eine Frau halt diese Sünde verkörpert. Inwiefern ist es denn überhaupt möglich, die Testamente feministisch auszulegen?
Das ist spannend, dass Sie diese Geschichte nehmen. Das war nämlich eine der ersten, um die sich die feministischen Theologinnen gekümmert haben. Und die haben gesagt, wenn wir diese Texte lesen, stellen wir fest, das ist ganz anders, als die meisten denken. Und interessant ist sozusagen, ganz viele Leute kennen die Bibel gar nicht mehr oder nehmen sie gar nicht ernst. Aber diese Geschichte kennen alle und wissen, das geht da um Sünde. Und wenn sie den Text lesen, kommt in diesem Kapiteln das Wort Sünde überhaupt gar nicht vor. Es geht um Erkenntnis, es geht um Wissen. Also Eva soll nicht vom Baum der Erkenntnis essen und beide essen diesen Apfel. Also die Geschichte ist auch in der ganzen, auch wenn man sich die Bilder, die Ikonografie anschaut, in der ersten Zeit, als sie erzählt wurde, da ging es gar nicht darum, Frauen die Sünde zuzuschreiben. Sondern wenn wir mit biblischen Traditionen zu tun haben, haben wir das mit 2000 Jahren Auslegungs- und Wirkungsgeschichte zu tun. Und da haben wir es mit der Geschichte von Männern zu tun. Und die muss sozusagen neu gelesen werden. Und dann stoßen wir auf die Texte und sehen, nein, da geht es überhaupt nicht um Sünde. Und vor allem nicht um Sünde, die moralisch gemeint ist, sondern da wird ein Stück versucht, Menschheitsgeschichte neu zu lesen. Die Frage, es geht um Emanzipation, um Eigenständigkeit, um Denken. Und ja, Gott sagt, esst von diesem Apfel nicht, dann wisst ihr, könnt ihr unterscheiden, was gut und böse ist. Und Eva will das wissen. Also wir können auch diese Geschichte so lesen, dass Eva diejenige ist, die ja ein Stück selbstständig erwachsen wird. Ja, also sie merken, die Geschichten neu anzuschauen mit einer neuen Perspektive. Sie kommen neu zu sprechen und dann haben wir einen ganz anderen Ursprungsmythos, auch in Richtung Geschlechterfragen. Da können wir uns mal anschauen, wie ist eigentlich die Interaktion zwischen Mann und Frau in dieser Gesellschaft? Wer ist die Schlange? Und plötzlich fangen diese Geschichten, sie sehen ganz anders aus, als sie immer tradiert wurden.
Ja, das finde ich schon auch sehr spannend. Also die Auslegung, die Sie uns gerade, die feministische Auslegungsvariante von der Schöpfungsgeschichte. Aber es fehlt noch, oder ein anderer Teil dieser Schöpfungsgeschichte ist ja auch, dass Gott aus der Rippe von Adam Eva erschuf, also aus dem Mann, die Frau erschaffen hatte. Was ist denn da mit dieser? Also genau, das ist ja noch die davor, wenn wir so ganz an die Anfänge gehen.
Sie merken, ich lache, wir haben das wirklich mit Traditionen zu tun, die sich so weitertragen und neu hinschauen. Also deswegen war die feministische Theologie so erfolgreich, gerade in der evangelischen Kirche, weil wir mit diesen Texten arbeiten, weil uns diese Bibeltexte so wichtig sind und wir uns wirklich dran gemacht haben, in die Worte zu schauen. Und wenn Sie in den hebräischen Text schauen, und das ist eben ganz wichtig, die Sprachen zu kennen. Das Alte Testament wurde ursprünglich vorwiegend auf Hebräisch geschrieben, das Neue auf Griechisch. Deswegen müssen alle Theologiestudierenden auch die beiden Sprachen lernen. Und dann sehen Sie im Hebräischen das Wort Sela an dieser Stelle. Und Sela heißt immer Seite. Und auch die griechische Übersetzung, wir haben nachher das Alte Testament auf Griechisch übersetzt, Pleura. Das heißt immer Seite und eigentlich nie Rippe. Durch die lateinische Übersetzung, die war dann viel später im 4. Jahrhundert, kam Rippe da in die Übersetzungstradition. Das heißt, die Vorstellung ist, Gott hat ein Wesen erschaffen, ein Erdwesen, Adam, heißt aus der Erde geschaffen, und teilte dieses Wesen Adam in zwei Teile. Also Eva ist die eine Seite und Adam die andere Seite. Und die Verwirrung kommt, dass dieses ursprünglich ganzheitliche Wesen, Adam, hinterher der männliche Teil heißt weiter Adam und der weibliche Teil heißt Eva. Also die Vorstellung, das gibt es noch in späteren rabbinischen Texten, das ist ganz spannend, im 4. Jahrhundert wird diskutiert, ob das erste Wesen nicht ein androgynes Wesen war und das dann in zwei Teile geteilt wird. Und da wird gesprochen, also es gibt zwei Schöpfungsberichte und in dem ersten heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, im Plural. Und Gott schuf sie männlich und weiblich. Und jetzt ist die Frage, wenn das Ebenbild Gottes männlich und weiblich ist, wie ist Gott? Also Gott ist auch männlich, weiblich in dieser Vorstellung. Und dieses Wesen schuf männlich und weiblich. Also ist das eins, sind das zwei? Also diese Frage, wie Geschlecht in der Antike gedacht wurde, in der diese Texte geschrieben wurden, das ist höchst spannend. Also die Geschlechterdualität, die Binarität, die wir voraussetzen, das ist nicht unbedingt antikes Denken. Natürlich gibt es die Geschlechterrollen und Männlichkeiten, wurden festgelegt, aber auf eine doch ganz andere Art und Weise, wie wir heute Binarität von Geschlecht denken. Und das transportieren wir in die Texte rein und sozusagen, es ist unglaublich spannend, sich mit auch antiken Geschlechtervorstellungen zu beschäftigen. Und die sind längst nicht so festgelegt in zwei Geschlechter, wie wir das denken. Nämlich das Entscheidende ist, in dieser Schöpfungstradition, dass alle Menschen Gottes Ebenbild sind. Also wenn man sich die Mythen der Zeit anschaut, Ägypten oder Babylon, da wurden nur die Könige, die Pharaonen nach Gottes Ebenbild geschaffen, nicht die normalen Menschen. Und der biblische Schöpfungsmythos sagt, ja, die ganz normalen Menschen sind Gottes Ebenbild. Und das trifft nicht nur den einen Mann, den einen Herrscher, sondern Männer, Frauen sind Gottes Ebenbild. Das ist eine unglaublich egalitäre Tradition, die auch einzigartig oder besonders ist für die jüdische Tradition. Und wenn man sich in der ganzen Antike anschaut, sind sozusagen die Geschlechteregalität in jüdischen Traditionen ist schon besonders. Und in dieser Tradition stehen dann auch die späteren christlichen Gemeinden und haben da anknüpfen können. Also eine andere Lesart als die, die wir in der doch männlich dominierten Wirkungs- und Kirchengeschichte gelernt haben.
Ein weiteres, vielleicht auch anderes Bild oder was es auch bedeutet, Ebenbild Gottes oder auch Sohn Gottes zu sein. Da gibt es ja Jesus, der zur Vergebung der Sünden gestorben ist. Er hat sich also geopfert, damit allen anderen Menschen die Sünden vergeben werden. Und diesem Symbol, Jesus hängend am Kreuz, ein Symbol der Selbstaufopferung geworden. Und da aber ja quasi nicht nur ein Religionssymbol, sondern hat auch tatsächlich ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion in der christlichen Religion. In welchem Zusammenhang steht denn dieses Bild der Selbstaufopferung auch mit der Frau von heute? In welchem Zusammenhang stehen diese beiden Bilder?
Sie fragen mich nach den wirklich zentralen Fragen und ich muss immer ganz lange ausholen, weil da ganz viele Setzungen drin sind, die viele Menschen so sehen. Was ist Sünde, was ist Kreuz und hat sich Jesus am Kreuz aufgeopfert. Das wird immer weitergetragen, aber auch hier hat nicht nur die feministische Theologie, sondern die Theologie in den letzten Jahrzehnten ganz andere Erkenntnisse oder Deutungen dieses Todes. Vielleicht müssen wir die einzeln anschauen, zu sagen, das Kreuz ist eine römische Strafe für Gewalttäter und zwar gekreuzigt wurde kein römischer Bürger, sondern das war die erniedrigendste, grausamste, blutigste Strafe für Sklaven und für Menschen aus den kolonisierten Völkern, die Barbaren. Das heißt, es ist eine schlimme, grausame Strafe und nicht nur Jesus wurde am Kreuz gefoltert und ermordet, sondern in dieser Zeit in allen Ländern, die von den Römern besetzt waren, in der Pax Romana, wurden Tausende von Menschen gekreuzigt. Jesus ist einer von denen. Und ganz wichtig, in keiner biblischen Schrift wird davon ausgegangen, dass es sich hier um ein Opfer an Gott handelt. Auch da haben wir sozusagen im 12. Jahrhundert haben sich Deutungstraditionen entwickelt. Da ist Anselm von Canterbury zu nennen, nur ein Name. Der hat gesagt, Gott, Jesus musste sich opfern, um Gott zufriedenzustellen, um uns zu erlösen. Das ist nicht die neutestamentliche Tradition im Hintergrund. Und im Deutschen haben wir sowas Missverständliches in der Sprache. Das Wort Opfer verwenden wir für zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte. Vielleicht ist es im Englischen leicht zu erklären. Da haben wir zwei Wörter. Da gibt es Victim, das ist das Gewaltopfer. Und wir haben Sacrifice, das ist sowas wie ein kultisches Opfer, ein Dankopfer. Also wenn ich beim Erntedankfest einen Kürbis auf den Altar lege, um Danke zu sagen für die gute Ernte, dann ist das Sacrifice. Und Jesus, wenn wir das von heute aus betrachten, war ein Victim, nämlich ein Gewaltopfer der römischen Herrscher. Aber dieser Tod am Kreuz war kein Sacrifice, es war kein kultisches Opfer, es war kein Sühnopfer. Und alle biblischen Schriften, die neutestamentlichen, die über diesen Tod sprechen, das müssen wir sehen, sind 30, 40, 50 Jahre später geschrieben worden. Und sie fragen danach, warum ist der für uns der Messias war, der Christus, wie konnte Gott es zulassen oder wie konnte es geschehen, dass die Römer ihn so brutal ermordet haben? Und sie haben dann gesagt, dieser Tod ist nicht das Ende. Gott hat diesen brutal ermordeten Menschen auferweckt. Das ist auch ein Bild, das ist eine Vorstellung, eine Wirklichkeit, die sie beschreiben. Das ist das Entscheidende. Und sie sagen, damit ist diese Macht dieser Herrscher, der weltlichen Herrscher, ist gebrochen. Die haben nicht das letzte Wort gehabt. Das sind die Wurzeln der Auferstehungstradition, die auch aus der jüdisch-biblischen Tradition kommt. Nicht diejenigen, die triumphieren, haben das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und darauf können wir vertrauen, dass auch alles Unrecht, was auf dieser Welt geschieht, nicht das letzte Wort hat. Aber dass Gott am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, ist viel zu kurz gefasst. Also das können wir heute nicht mehr so sagen, das war kein Sühnopfer.
Und dennoch ist Jesus ja auch ein Vorbild in der Religion. Und genau, ich frage mich, welches Bild er quasi als dieses Vorbild nicht auch in unsere heutige Gesellschaft auch noch trägt. Also gerade wenn man auch dieses Bild der Selbstaufopferung von Jesus noch weiterhin hat. Also ich muss da so an Frauen denken, die quasi sich in der Fürsorge aufopfern, in der Ehe oder sonstiges. So eine Fürsorge, die über die eigenen Grenzen auch hinausgeht und die auch die Selbstfürsorge oder die Fürsorge für andere an erster Stelle stellt und die Selbstfürsorge dem nachstellt oder das ja in so eine Art von Hierarchie packt.
Vielleicht können wir noch mal die positiven Seiten festhalten. Dieses sich für andere einsetzen, was wir ja jetzt mit dem Begriff Care verstehen. Das ist etwas, was alle neutestamentlichen Schriften von Jesus berichten, aber eben auch von den Frauen und Männern, die zu seinem Kreis gehörten. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, zu sagen, Menschen kümmern sich umeinander. Das ist für mich eigentlich auch die Definition von Kirche heute, wenn wir sie im positiven Sinne sehen. Dass Menschen nicht nur Individuen sehen, die sich durchkämpfen und nur an sich denken, sondern zu sagen, ja, wir sind in Sorge. Wir sind in Sorge für diejenigen, die unseren Schutz brauchen, die unsere Hilfe brauchen. Und wir können uns darauf verlassen, dass es auch andere gibt, die sich für uns einsetzen. Das ist eine der zentralen Botschaften gewesen, auch des lebenden Jesus oder des Neuen Testaments. Und an der Stelle, ja, wo Menschen das tun, und vielfach heute sind es Frauen, wird genau das ausgenutzt. Aber in sich ausnutzen lassen, glaube ich, da müssten wir drüber streiten, ist Jesus nicht das Vorbild. Sondern der sagt, wer unter euch groß sein will, leistet diesen Dienst, diesen Care-Dienst für andere. Und das finde ich sozusagen, also für mich liegt die Vorbildfunktion da drin, hierarchiekritisch zu denken. Nicht diejenigen, die viel Macht und Geld und Ansehen haben, sind diejenigen, die angesehen sein sollten, sondern diejenigen, die sich ja um andere kümmern. Ich meine, da sind wir genau in der Frage, wie wird sowas bezahlt, wie wird es honoriert, wem wird es zugeschrieben? Und dieses sich aufopfern, die Verbindung zwischen Kreuz und Aufopfern, die ist zu kurz gefasst. Vielleicht in der Wirkungsgeschichte wurde das gerade auch von Frauen erwartet, die gesagt, es gibt eine Stelle bei Paulus, in der, ich sag mal, die Übersetzung heißt, gebt eure Körper als lebendiges und heiliges Opfer. Ja, da hören alle, opfert euch auf. Und dann, wenn man das noch mit Kreuzestheologie zusammensieht, dann ist man in einer richtigen frauenunterdrückenden Theologie. Die feministische Theologie hat das mal so den protestantischen Dienstleib genannt. Das ist für mich ein Bild, vielleicht eine Wirklichkeit auch, die in kirchlichen Traditionen vor 50, 60 Jahren üblich war. Wenn ich das heute meinen jungen Studentinnen vorlese, die schauen mich an und sagen, so ist das doch heute gar nicht mehr. Es sind nicht nur die Frauen, die sich aufopfern, das haben wir gesellschaftlich. Aber diese Texte erzählen etwas anderes. Die sagen, lobt Gott mit eurem Körper, setzt das ein, was ihr habt, kümmert euch umeinander. Und das sind für mich erstmal sehr positive Bilder, aber die tatsächlich nicht nur von Frauen erwartet werden. Und da sehe ich eben auch gerade die Generation der Studierenden, die sagen, natürlich gilt das für alle. Und wir wollen genau diese Care-Tätigkeiten, Erziehung und so weiter gleichberechtigt aufteilen. Also gerade die biblisch-theologische Tradition geht ja gerade weg davon, dass nur einem Geschlecht so geschieht.
Opfer und Sünde, das sind sehr häufig gebrauchte Worte in der Bibel.
Opfer gar nicht so oft. Das ist spannend. In der Geschichte, ja. In der Bibel, sozusagen im Neuen Testament, kommt das nicht oft vor. Die geben dem ein so großes Gewicht. Das ist sehr spannend. Aber Sünde haben sie viel, vor allem auch in den Paulusbriefen.
Was steckt hinter diesen Begriffen auch nochmal aus so einer feministischen Perspektive?
Also, da komme ich jetzt mal vom Griechischen. Da ist es das Wort Hamartia. Wenn ich jetzt in Wörterbüchern nachschaue, dann heißt es meistens Unrecht. Und zwar, wenn ich auch gerade das Verb nehme, Hamartano heißt, ich tue Unrecht. Und das ist sehr, sehr spannend. Also überall an den Stellen, gerade in den Paulusbriefen, wo es um Sünde geht, die die Menschen wie eine Sklavenhalterin hält, bis ins Innerste der Menschen geht, die unterdrückt, wie Sklaven hält, wie Waffen benutzt gegen andere, da ist diese Hamartia eine ja, fast globale Größe, die, wenn ich das heute mit unserer Sprache ausdrücken würde, ja sowas wie strukturelle Sünde ist, wie Unrecht, globalisiertes Unrecht. Und das ist der zentrale Punkt, wenn es um Sünde, vor allem bei Paulus geht, ist es nicht die individuell moralische, sexuelle, wie esse ich ein Stück Torte als Sünde oder ich abnehmen will oder Sexualverhalten. Nein, also in den meisten Fällen, wenn es um diese Hamartia geht, geht es sowas wie, wir würden heute sagen, strukturelle Sünde. Also dieses Eingebundensein in Unrechtszusammenhänge, was wir heute vielleicht mit Globalisierung bezeichnen würden. Also ich versuche, etwas Positives zu tun, mein Lebensumfeld ökologisch zu gestalten und plötzlich merke ich dadurch, dass ich diese erste Welt gehöre, mit jedem Handy, das ich kaufe, bin ich an Unrechtszusammenhängen beteiligt oder wie ich mich in Ernährung und so weiter verhalte. Also das kennen wir auch, dieses eingebunden sein in Unrecht und diese Zweiflung darüber, dass das so übermächtig scheint. Das ist die häufigste Verwendung, wenn es um das Wort Sünde geht oder der Zusammenhang, der da ist. Und das, was wir immer als Sexualverhalten und individuelle Sünde haben, die wird meistens ganz anders ausgedrückt. Auch hier haben wir es mehr mit einer Wirkungsgeschichte zu tun, als mit dem, was in biblischen Texten tatsächlich unter diesem Begriff verstanden wird. Und wenn wir das dann neu aufnehmen, sehen wir eigentlich im Grunde genommen, ja, die ersten Gemeinden waren kleine Gruppierungen, die in ihrem Umfeld versucht haben, anders zu leben als die Gesellschaft um sie herum. Die römische Gesellschaft war eine brutale Ausbeutung, die davon gelebt hat, von Versklavung von Menschen, dass da die wenigen mächtigen Männern alle Macht und Zugang zu allen Ressourcen hatten und unglaublich viele bettelarme Menschen waren. Wir haben gesagt, nein, wir wollen uns von dem, was wir als strukturelles Unrecht sehen, distanzieren. Wir wollen in unseren Zusammenhängen anders leben. Und sozusagen dieser Kampf gegen die Sünde war der Versuch, das, was sie Reich Gottes genannt haben, in ihren Gemeinschaften Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Das Neue Testament ist ein unglaublich politisches Buch und deswegen macht es mir auch so Freude, es sozusagen in dieser Zeit, in der wir mit ganz ähnlichen Bedingungen zu tun haben, diese Texte neu zu lesen und sie auch als Ermutigungstexte zu lesen. Also als Vorbilder zu sehen, wie hat das so eine kleine, bedrängte Gemeinschaft geschafft, wo kommen die Kraftquellen eigentlich her, sich gegen dieses Unrecht zu wehren und es nicht in den eigenen Gemeinschaften weiterzutragen. Wo kommen Wellen für Widerstand her oder wo haben sie sozusagen spirituelle Zusammenhalt gefunden und dann werden diese Texte höchst aktuell.
Ich finde das ganz spannend, dass Sie den Begriff der Sünde, wenn man das jetzt als ein strukturelles Unrecht versteht und vielleicht Gott als eine Art Ressource oder Quelle oder Spiritualität als eine Quelle, um auch weiterhin widerstandsfähig zu sein oder zu bleiben. Da frage ich mich aber dennoch bei Religion, jetzt in Ihrem Fall ja der evangelischen Religion, wo es ja schon auch dieses Bild von einer, also von Gott gibt, also quasi einer, also nicht irdischen, sondern außerirdischen Macht. Ich frage mich da, ist die Vorstellung von Gott nicht vielleicht auch die Hoffnung oder die Vorstellung von einer gerechten Herrschaft?
Kann ich nur genau ja sagen. Also für auch in den biblischen Texten ist es, wir kennen das aus dem Vater Unser im Himmel. Das ist Himmel ist ein Wort für Gott, aber das ist nichts, was jenseits ist. Oder es ist etwas, was transzendent die Wirklichkeit bestimmt. Und zu sagen, in welcher Wirklichkeit leben wir? Ist die Wirklichkeit, die wir sehen, die Zerstörung, die Gewalt, ist das eigentlich die wirkliche Wirklichkeit? Oder haben wir noch eine Utopie, eine Vision von Leben, die anders? Und was gibt uns die Kraft, uns dafür einzusetzen, dass ja die wirkliche Wirklichkeit gerecht ist, in der Menschen Würde haben? Und das würde ich alles mit dem Namen Gott bezeichnen, ohne da eine personale Größe zu haben. Das war unsere Ausgangsfrage, was ist Gott? Und für mich würde ich sagen, ist das die Kraft, mich mit dem faktischen Unrecht nicht abzufinden, mit den Gegebenheiten, die sind, sondern zu sagen, das ist das, was mich bewegt, für Menschenwürde einzutreten oder Vielfalt in dieser Gesellschaft auch. Ich bin in dem Sinne Christin, aber eben auch ein religiöser Mensch, der sagt, das gehört zusammen. Ich kann das nicht trennen in meiner Existenz. Und wir haben mit der Schöpfungsgeschichte angefangen. Die erzählt mir, jeder Mensch, egal wo er, sie herkommt, welches Geschlecht sie hat, ob das männlich, weiblich, trans oder divers Personen sind, sind Gottes Ebenbilder. Und das ist ein unglaublich wichtiger, zentraler Satz für mich, der auch mein politisches oder gesellschaftliches Engagement begründet.
Zum Abschluss nochmal sehr provokative Frage und ich denke, das ist auch eine Frage, die Sie bestimmt auch schon sehr häufig gehört haben. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal zum Abschluss. Religion und Feminismus, ist das ein Widerspruch?
Oder? Nein, ich glaube sozusagen andersrum. Religion ohne Feminismus wäre ein Widerspruch. Mhm. Ich glaube, Religion ohne Feminismus kann es gar nicht geben, wenn ich Feminismus als Gerechtigkeitsbewegung verstehe. Also jegliche Religion hat, und da würde ich alle Religionen sehen, im Zentrum die Frage nach Menschenwürde, nach Gerechtigkeit ist in diesen Religionen beinhaltet. Und der Feminismus ist im Grunde genommen eine Bewegung, die Religion oder auch diejenigen, die Religion vertreten, immer daran zu erinnern, passt auf, dass ihr nicht ausgrenzt, dass ihr nicht nur ein Geschlecht seht, am besten sozusagen den hegemonialen Mann. Also vielleicht kann man sagen, also Religion ist ohne Feminismus nicht zu denken.